This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Zweiter Mai 1945. Wir liegen bei Starken, westlich von Berlin. Ich habe meine Gruppe verloren. Einige von ihnen sind tot. Ich muss an Horst zurückdenken. 14 Jahre alt, nur ein Jahr jünger als ich. Sein Helm zerschossen, das Blut lief über sein Gesicht. Nur wenigen von uns war es gelungen, aus der Stadt auszubrechen. Ein fremder Leutnant hatte mich entdeckt und mir eine Panzerfaust in die Hand gedrückt. Noch sei nichts verloren. Hier liege ich nun bei einem Flugplatz, wo sich die Russen mit Panzern verschanzt haben sollen. Gemeinsam mit einem Gefreiten ist es jetzt meine Aufgabe, sie aufzuspähen. Wir laufen wachsam wie eine Katze durch die Grünanlagen. Plötzlich schreit der Lanzer neben mir auf. Volle Deckung! Blitzschnell werfe ich mich auf den Boden, erkenne noch einen kurzen Lichtblitz. In meinen Ohren hallt der Doppelknall. Ein Schlag hämmert mit voller Wucht gegen meinen Stahlhelm. Mir wird schwarz vor Augen und ich sacke bewusstlos zusammen. Ich erwache mit dem Geschmack von Apfelsaft auf den ausgetrockneten Lippen. Sobald ich wieder bei Bewusstsein bin, durchfährt mich ein alles einnehmender Schmerz. Über mir sehe ich nur schemenhaft zwei Gesichter, wie durch den dicken Boden eines Milchglases. Sprechen Sie mit mir? Es sind ganz klar Frauen. Plötzlich werden ihre Konturen schärfer und schärfer, als würde jemand an einem Fernglas drehen. Mein linker Arm liegt wie ein toter Fisch neben mir. Mir gelingt es trotz aller Anstrengung nicht, ihn zu bewegen. Bei jedem Atemzug fühlt es sich an, als würde man mir gegen die Brust treten. Mit der rechten Hand versuche ich, die Jacke von meinem Tarnanzug zu öffnen. Die Frauen helfen mir sofort und entdecken ein Loch und viel Blut. Ein Verbandspäckchen, krächze ich und zeige ihnen die Stelle, an der es eingenäht ist. Sie verbinden mich zügig. »Der Krieg ist für dich vorbei«, sagt eine von ihnen und blickt mich sanft an. Fast mütterlich. »Die Russen kommen«, schießt es mir in den Kopf. »Ich muss weg von hier. Ich kann auf gar keinen Fall hierbleiben und warten, dass sie mich holen kommen.« Mein Gewehr ist weg. Alles, was ich noch habe, ist meine Pistole. Mit aller Kraft setze ich mich auf, schleppe mich durch den Raum zur Tür und trete ins Freie. Sofort Beschuss. MGs rasseln, Kugeln zerfetzen Büsche und Sträucher. Deckung, nichts wie Deckung. Als ich die Ketten rasseln höre und den Tigerpanzer heranrollen sehe, komme ich aus meinem Versteck und schleppe mich auf ihn zu. Ein Major springt aus dem Führerhaus und er kommt auch auf mich zu. »Wer bist du? Welche Einheit? Was ist passiert? Was hast du gesehen?« Fragen prasseln wie Kugeln auf mich ein. Ich beantworte sie so gut und so schnell ich kann. Der Major schaut etwas auf einer Karte nach, dreht sich dann um und geht. »Will er mich allein lassen? Die Russen!« Panik springt mir bei einem Klappmesser entgegen. Nein, auf gar keinen Fall bleibe ich hier zurück. Der Tiger setzt sich mühsam in Bewegung. Ich schnappe mir den Abschlepphaken, kralle mich mit aller Kraft daran fest und lasse mich mitschleifen. Alles ist besser, als hier zurückzubleiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Hans Müncheberg. Hans wurde am 9. August 1929 in Templin geboren. Zusammen mit seinem älteren Bruder wächst er in der Familie eines Friseurmeisters auf. Im Frühjahr 1938 wird er beim Spielen von einem PKW angefahren und erleidet eine schwere Schädelverletzung. Er kann sich weder an die Eltern oder seinen Bruder noch an sein bisheriges Leben erinnern. Innerhalb eines Jahres kann er den Lernrückstand jedoch aufholen. Mit 10 Jahren wird Hans für eine Ausbildung an einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt, kurz Napola, in Potsdam ausgewählt. Sein Versuch, den Schikanen dort durch eine Flucht nach Hause zu entziehen, scheitert. Die Eltern sind in der Zwischenzeit bereits geschieden. Seine Mutter hätte das Schulgeld für den zweiten Sohn am Gymnasium in Templin nicht aufbringen können. Für die Ausbildung an der Napola ist Hans nämlich eine freie Stelle eingeräumt worden. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als dort zu bleiben. 1945 wird Hans von Potsdam aus im Rahmen des einer versehrten Einheit der Waffen-SS unterstellten Volkssturm in der Verteidigungsschlacht gegen Berlin eingesetzt. Mit seinen nur 15 Jahren wird er am 2. Mai bei Starken stark verwundet und überlebt nur durch ein Wunder. Hans Müncheberg arbeitet später als deutscher Fernsehdramaturg, Schriftsteller, Fernseh- und Drehbuchautor. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Hans Münchebergs Erlebnisse aus erster Hand erfahren könnt. Also vielen Dank schon mal, dass ich die Zeit nehme. Das ist echt super nett von Ihnen.
Ja, ich hatte eigentlich so die letzten Tage immer darauf gewartet, zu erfahren, ob Sie mich besuchen wollen oder mit mir sprechen wollen. Und ich hatte Ihnen ja den Termin vorgeschlagen, weil ich mitbekommen hatte, Sie haben Ferien und ich dachte, in den Ferien wollen Sie die Zeit nutzen.
Ah, okay. Ja, weil von Rosenheim ist jetzt doch ein bisschen ersprungen, weil Sie wohnen ja in Berlin.
Nee, ich wohne nicht in Berlin. Die Telefonnummer gehört zwar zu Berlin, aber unser Ort Schöneiche gehört zum Landkreis Oder-Spree von Brandenburg.
Ah, okay. Da war ich noch nie in der Ecke.
Nee, das ist auch eine hübsche Ecke.
Das glaube ich. Wie weit ist das weg von Berlin?
Na, also wenn ich in die Stadt fahre zum Konzerthaus oder so, muss ich rechnen 20, 25 Kilometer.
Ah, das geht ja voll. Das ist ja super nah.
Ja, also unser Ort beginnt an der Grenze des Stadtwaldes von Friedrichshagen-Rahnsdorf.
Ah ja, okay.
Ja, direkt also vom S-Bahnhof Friedrichshagen bis zu uns sind 7 Kilometer.
Mhm.
Ja. Und jetzt ist die Frage, ich habe ja mitbekommen, im Internet sind ja Ihre Bücher in Reihe vorgestellt worden, dass Sie Familiengeschichten aus verschiedenen Zeiten gestaltet haben.
Ja.
Und einen großen Leserkreis gefunden haben. Das ist doch etwas Schönes.
Ja, genau, das ist super schön. Also einmal habe ich die Tagebücher von meinem Großvater verwendet. Der war Arzt damals im Zweiten Weltkrieg. Der ist Jahrgang 17 gewesen und direkt nach dem Studium mit 25 Jahren an die Ostfront gekommen. Und da hat er dann jeden Tag Tagebuch geführt. Aber die Tagebücher, wir wussten davon gar nichts. Die haben wir dann erst gefunden, als er verstorben ist.
Ja. Wenn es jetzt darum geht, dass Sie gerne wissen möchten, wie man auf eine Napola, eine nationalpolitische Erziehungsanstalt gekommen ist und wie man das überlebt hat mit Kriegseinsatz und Verwundung, dann kann ich nur fragen, haben Sie schon festgestellt, dass ich einen autobiografischen Roman geschrieben habe?
Genau, das haben Sie mir geschrieben gehabt. Den habe ich jetzt noch nicht geschafft zu lesen, sondern ich habe nur ihr Kapitel von Christian Hardinghaus, der hat ja auch die verlorene Generation geschrieben und da bin ich auf ihren Namen gestoßen.
Ja.
Ich hätte ein paar Fragen vorbereitet und genau.
Ich würde jetzt nicht weil aus Faulheit, sondern nur wegen der Präzision dann der sich ergebenden Fragen sagen, wenn es Ihnen möglich ist, jetzt es geht mir nicht darum, dass Sie mein Buch kaufen, Sie können es auch ausleihen. Und zwar dieses Gelobt sei, was hart macht, und zwar die Ausgabe aus dem Nora Verlag. Auf der Titelseite hat man das Bild, wie ein Erzieher oder ein Uniformierter vor drei uniformierten Knaben steht.
Mhm.
Ja, also praktisch ein Erzieher auf einer Napola mit drei Napola-Schülern.
Mhm.
Ja, das ist das Titelbild und dieser Roman ist autobiografisch und erzählt, wie man auf eine Schule kam, wie man gezwungen war, da zu bleiben und was man am Ende erlebt hat, wenn man mit 15 Jahren zum Volkssturmmann wird und dann in den Krieg geht und wie man dann einen Freund verliert und so weiter.
Mhm.
Und wie man dann im Nachkrieg überlebt und zu seinem Beruf findet. Also das ist in diesem Buch drin. Und daraus könnten sich dann für Sie vielleicht Fragen ergeben, wenn das Buch nicht schon alles erklärt hat.
Mhm. Genau, zu Beginn stelle ich immer die Frage, jedem Zeitzeugen und jeder Zeitzeugin, ob sie eine kurze Biografie von sich geben könnten. Also wann sie geboren sind und wo.
Ja, ich geboren bin ich in Templin in Uckermark, da wo Angela Merkel zu Hause ist.
Ah, okay, das weiß man natürlich.
Ja, und da bin ich geboren am 9. August 1929.
Mhm. Haben Sie frühe Kindheitserinnerungen an die Zeit, eben, weil Sie waren ja noch 4 Jahre sozusagen Kind der Weimarer Republik, als dann die Nazis an die Macht gekommen sind?
Nein, das ist nicht der Fall, weil ich 1938 einen Unfall hatte. Darüber habe ich eine Erzählung geschrieben, die in einem Erzählungsband mit drin ist. Habe ich einen Unfall gehabt mit einem Auto, ein Hirntrauma, eine Confusio Cerebri, wie das so schön heißt. Also Gehirnstauchung und Schädelkapselsprung.
Wow.
Und einer totalen Gedächtnislöschung. Also mein erinnertes Leben beginnt im Frühjahr 1938.
Unglaublich. Ja, das hatte ich gelesen, dass Sie dann erwacht sind und Ihre Eltern und Ihren Bruder nicht wiedererkannt haben, als Sie aufgewacht sind nach dem Unfall.
Ja.
Und Ihnen auch Fotos vorgelegt wurden und
ja.
Sie dann Ihr Gedächtnis wieder neu erarbeiten mussten.
Ja, richtig.
Unglaublich.
Ja.
Und dann haben Sie es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren den ganzen Lernrückstand, glaube ich, wieder aufzuholen, den die anderen Schüler ja vorneweg hatten.
Ja, das ist gar nicht so das Problem gewesen. Ich habe mit einem Hirnphysiologen darüber gesprochen. Der hat mir erklärt, wie sich schulisches Wissen einprägt auch, sagen wir mal, ich hatte ja gesagt, stellen Sie sich vor, eine große, große, glatte Fläche. Was Sie im Alltag erleben, auf Reisen und so, das ist wieder wie mit dem Finger in dem Staub, der sich vom Leben auf diese Platte setzt, dort mit dem Finger reingemalt. Das, was Sie aber in der Schule machen, nach dem damals Mittel, das I wurde geschrieben, rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf, das
ja.
war das I. Ja? Das heißt also, die Buchstaben und die Zahlen, das wird in die Platte eingekritzt. Und wenn durch einen Schock der ganze Staub weg ist, dann sind alle flüchtigen Erinnerungen weg, aber das Eingekratzte, das können Sie wieder aufspüren und wieder nachvollziehen, dann haben Sie praktisch das Gelernte wieder reaktiviert.
Unglaublich. Haben Sie
ja.
mittlerweile wieder Erinnerungen an die Zeit oder ist es alles weggeblieben?
An die Zeit, es hat sich eine einzige flüchtige Erinnerung ergeben, und zwar, was psychologisch auch interessant ist, eine traumatische Erinnerung, und zwar die am Fackelzug in Templin am 30. Januar 1933, als also die NS, Hitler und die Nazis an die Macht kamen. Dort war ich mit dem evangelischen Kindergarten an einer bestimmten Stelle. Und die haben dort kam durch eine, ja, sagen wir mal, eine Straße in Templin, die also einen Bogen nach unten macht. Also durch eine Senke verläuft. Und wir haben vom Kindergarten oben gestanden und von unten kam mit Fanfaren und Trommeln ein Nazizug und mit viel Fackeln.
Ja.
Ja, und diese Fackeln, zwar also dämmerig, die leuchteten und muss den Eindruck gehabt haben, eine Feuerwalze oder ein Feuer kommt mit großem Krach auf mich zu und ich wollte weglaufen und eine Erzieherin des evangelischen Kindergartens hat mich also praktisch auf den Arm genommen und ich habe ihm praktisch den Kopf an ihre Schulter gelegt und so. Und diese Erinnerung dass ich da Schreck und Angst hatte, ist die einzige Erinnerung meiner 8 Lebensjahre. Und das ist dadurch gekommen, dass am Kriegsausbruchstag in Templin es auch ein paar Leute gab mit Fackeln. Und irgendwas ist in mir gewesen und ich habe das meiner Mutter erzählt und sie hat mit einer Kindergärtnerin gesprochen und da hat die gesagt, ja, das kann nur die Erinnerung an diese Sache am 30. Januar 33 sein. Das war also die einzige Erinnerung aus meiner Kindheit.
Unglaublich, aber das habe ich auch schon mal gehört, dass es dann so Triggerpunkte sind oder so Erinnerungsfetzen und dann, wenn das wieder neu ausgelöst wird durch irgendein Ereignis, dass das eben so sein kann.
Ja.
Spannend.
Ja, das war wirklich das Einzige. Alles andere auf den Bildern, wo ich gesehen habe mit meinem Bruder und meiner Tante und einem Onkel, wo wir vor dem Leichenkreuzer Königsberg gestanden haben in Swinemünde und dass wir auf einem U-Boot waren. Alles hat man mir gesagt, nichts auch. Mhm. Von Urlaub an der Ostsee in Kolberg, Fotos gesehen, keine Erinnerung dadurch ausgelöst.
Mhm. Wie viel älter ist Ihr Bruder als Sie?
Er ist 2 Jahre älter.
Ah ja, also Jahrgang 27, das war meine Oma auch.
Ja.
Die war Januar 27.
Ja, der ist September 27. Wir konnten uns gegenseitig unseren Geburtstag gut merken. Er ist am 8.9. und ich am 9.8.
Ah ja, genau, umgekehrt sozusagen.
Ja, ja.
Ich habe gelesen, Ihre Eltern waren Friseure oder hatten einen Friseursalon, der Vater Meister und die Mama Gehilfin?
Nein, meine Mutter war dadurch, dass er Meister war, konnte sie einen Damensalon eröffnen. Und er hatte praktisch den Herrensalon und sie die Damensalon.
Mhm.
Das ging nur so lange, wie die Ehe gehalten hat. Aber die Ehe hat nicht gehalten und für meine Mutter war es dann sehr schwer nach der Trennung. Sie musste die Qualifikation nachweisen, um ihren Salon fortführen zu können. Und das ist wiederum, also auch in meinem Roman hier gelobt, der was hart macht. Ich hatte ja gehofft, dass wenn die sich trennen, meine Mutter mich vielleicht zu Hause braucht, um ihr zu helfen.
Ja.
Und ich auf die Art von der Napola wegkomme. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sie hat gesagt, mein Bruder war in Templin auf dem damals noch bekannten Joachimsthalschen Gymnasium. Das war ein altes Fürstengymnasium, das aus Joachimsthal erst nach Berlin gekommen ist und von Berlin dann nach Templin zum Jahresbeginn des 19. Jahrhunderts nach Templin kam. Und meine Mutter hat mir gesagt, sie hätte nicht das Schulgeld und nach der Trennung von meinem Vater hat man ihr für mich eine Freistelle zugesagt und dadurch musste ich auf der Napola bleiben.
War das damals üblich, dass man Schulgeld bezahlen musste für Gymnasien?
Ja, ja.
Okay.
Ja. Für Gymnasium und auch für die Napola. Also das war ja, wenn die Napola hatte den Lehrplan eines Realgymnasiums.
Also zum Abitur führen sozusagen.
Zum Abitur führen. Und wer auf der Napola das Abitur geschafft hat, hatte damit auch die Aufnahme in eine sogenannte Kriegsschule, also in eine Offiziersausbildung gewonnen.
Ich glaube, dass in der Nähe von Rosenheim, Neubeuern heißt der Ort, da ist jetzt auch so eine Elite-Internatsschule, das ist oben bei uns auf dem Berg. Ich glaube, da war auch eine Napola-Einrichtung oder sowas in der Art, also hier in der Gegend.
Ja, es gab ja an die 20 NPEAs am Ende der Nazi-Zeit. Also Potsdam war die erste, dann war noch Köslin an der Ostsee und dann Spandau. Und dann kamen nacheinander immer mehr.
Mhm.
Das ist im Internet, glaube ich, ziemlich ausführlich dargestellt.
Mhm. Ja, ich habe gehört, eben Hitler hat ja von der Jugend diese eiserne Charaktere oder diese eiserne Jugend gefordert. War das dann in der Napola ganz verstärkt, dass man darauf geachtet hat?
Naja, die Napola unterstand am Anfang erstmal der SA, wurde dann aber von der SS übernommen und der der Inspekteur aller Napolas im Dritten Reich war ein SS-Obergruppenführer namens Heißmeier. Und der ist auch mal erschienen und hat geschaut, ob alles in Ordnung ist. Dann war ein großer Appell mit Antreten und pipapo, was dann damals so üblich war.
Ich habe gelesen, dass da in Ihre Schule damals ein jemand gekommen ist, der dann Sie als Jungen beobachtet hat oder begutachtet hat, ob man geeignet ist für diese Napola-Schule.
Ja, das passiert erstmal auf der Heimatschule. Das habe ich auch beschrieben, dass während des Unterrichts in der vierten Klasse, also die 9- bis 10-Jährigen, dass dann dort Werber kamen, wenn mehrere parallele Klassen waren, dann kam eben mehr als einer. Und die setzten sich vorne zum Lehrer und beobachteten die Klasse während des Unterrichts in verschiedenen Fächern. Und wenn wurde auch aufgefordert, zusätzlich mal einen Sportunterricht, Sportstunde anzusetzen, und mussten die Schüler, und zwar natürlich eine Knabenklasse.
Ja, klar.
Das war ja noch kein, keine Koedukation, sondern es waren ja eben Knabenklassen. Die mussten dann nach Hause laufen, ihr Turnzeug anziehen, und die mussten dann laufen, die mussten springen, die mussten Schlagball weitwerfen machen oder auch mit Keulen, also mit Handgranaten attrappen, die aussahen wie Stielhandgranaten. Und dann, bei all dem wurden dann welche ausgewählt und zum Rektor der Schule bestellt. Dort saß dann der Werber, und dann kam die Frage, wie denken denn die Eltern über das Dritte Reich und so weiter. Und so ist dann auch ein Werber zu meinem Vater in den Salon gegangen, hat sich die Haare schneiden lassen, und dann hat er sich vorgestellt, in welcher Eigenschaft er da ist. Und die waren nicht in Uniform, die waren in Zivil. Die Werber, also nicht in ihrer NS-Uniform. Sie wollten ja nicht gleich, sagen wir mal, einen bestimmten Hintergrund mittragen. So, und haben dann gesagt, also ihr Sohn und so wäre geeignet, also wir lassen ihn mal die entsprechenden Unterlagen, die sie ausfüllen müssen, hier. Dazu gehörte, dass man auch einen Ahnenpass vorlegen musste, mit mindestens 4, 5 Generationen rückwärts, dass also rein arische Abstammung dadurch nachzuweisen war.
Unglaublich.
Ja, ja, das musste sein, und die Verhältnisse, die man hat und so weiter. Und dann während der sogenannten Winterferien wurden die ausgewählten Kandidaten für die Napola wurden dann, ich sag jetzt mal, nach Potsdam berufen, während die normalen Jungmannen alle in den Winterferien waren, waren nur für jede Stube war ein sogenannter Prüfungsführer da geblieben, und in die Stuben, die jeweils Plätze hatten, für 12 Personen, war dann also, sagen wir mal, 10 in jeder Stube und ein Prüfungsführer. Und in einer Prüfungswoche, der Vater oder die Mutter musste den Jungen am Montag Vormittag abgeben und konnte ihn am Samstag nach dem Essen wieder abholen. Und in dieser Woche wurde in den waren für Potsdam rund 240 Kandidaten auf die Stuben verteilt, und da wurden in Klassenräumen alle möglichen Fächer durchexerziert. Es gab Sportprüfungen, es wurde gelaufen, gesprungen, es gab eine rassenkundliche Untersuchung. Ich weiß, bei mir waren es Nordisch 2, also nicht absolut, ja, aber blaue Augen, blonde Haare, Kopfform, also es war schon Nordisch. Mein bester Freund war Fälisch.
Was bedeutet das?
Ja, so sowas war das damals. Also alles das wurde gemacht. Und dann wurden aus diesen über 200 Kandidaten, wurden am Ende nach Prüfung aller Dinge, also aller schriftlichen Arbeiten und aller Feststellungen der Erzieher, die ja nicht nur schulische Erzieher waren, sondern auch die Freizeit beobachtete und bei allen sonstigen abendlichen Dingen, wo man zusammensaß und wo einer dann Akkordeon spielte von den jungen Mann und man sang dann die Kampflieder, die damals bekannt und üblich waren, von Schlageta und Wester Däubel was. So, und dann wurden also 30 Zulassungen ausgesprochen und
Sie waren dabei.
Und ich hatte gehofft.
Das wollte ich gerade fragen, wie Ihr Gefühl dabei war, ob Sie da aufgeregt waren oder das unbedingt wollten als Junge damals.
Und also ich hatte mich, dass ich geprüft werden wollte, das war schon was Besonderes. Es waren aus dem Team, glaube ich, drei. Die von zwei Knabenklassen wurden drei zur Prüfungswoche eingeladen und zwei davon wurden genommen und ich hoffte, ich wäre nicht dabei. Mhm. Aber ich war, wie man mir später sagte, die Nummer 13 von den 30.
Das ist ja eine gute Statistik eigentlich, dass man erfolgreich abgeschlossen hatte.
Ja, ich hatte gehofft, ich war damals sehr klein. Ja, ich hatte gehofft, dass ich also bei allem etwas schwächer war als die anderen. Ich konnte nicht so schnell rennen, ich konnte nicht so weit werfen, aber ich hatte mir Mühe gegeben bei den schriftlichen Arbeiten und wollte mich nicht blamieren. Das war einfach alles.
Ja.
Und dann stellte sich heraus, jawohl, ich war genommen und ich hatte gehofft, dass ich, weil ich überall nicht der Beste war, dass ich nicht genommen würde, denn mir hätte die Schule, das habe ich in meinem Roman auch deutlich, glaube ich, beschrieben, wäre es so gewesen, wenn man in einer Stube gewesen wäre mit drei anderen oder von mir aus mit fünf anderen, das wäre eine hübsche Sache gewesen, aber in Potsdam gab es Schlafsäle und die ganze Hundertschaft musste in einem riesigen, unterm Dach, in einem langen Schlafsaal mit 120 Betten.
Oh Gott, nee, das ist ja furchtbar.
Das waren vier lange Bettenreihen und es gab einen Dienst, der hieß Bettenausrichter.
Oh Gott, das ist ja furchtbar.
Ja, ja. Und diese Sache, zwei lange durchgehende Reihen und zwei jeweils in der Mitte getrennte, weil in der Mitte war dann noch eine Wachkabine, die von außen nur zugänglich war und wo eine aufsichtsführende Person jederzeit nach allen Seiten gucken konnte, ob auch Ordnung herrschte.
Also im Grunde war man nie allein, sondern immer überwacht.
Man war nur allein, wenn man auf die Toilette ging und die Tür hinter sich zumachte. Aber da konnte man auch unten durchgucken, ob der richtig saß oder nicht.
Wahnsinn. Da hat man ja wirklich immer das Gefühl gehabt, überwacht zu werden im Grunde.
Ja, und das war das, was ich habe dann auch, steht ja in meinem Roman, ich habe versucht zu fliehen, aber mein Fluchtversuch ist gescheitert.
Wie haben denn die anderen Jungs das gesehen? Waren da, also konnte man sich da austauschen über seine Ängste oder Sorgen oder musste man wirklich... Konnte man keinem trauen und musste das für sich behalten, wie es einem wirklich ging?
Ja, sicher haben sich Kameradschaften oder Freundschaften oder Kumpelhaftes gefunden. Aber ich hatte das Pech, ich war auf der Stube, jede Stube hatte einen Namen in Potsdam. Ich war in der Stube Hanseaten.
Mhm.
Ja, es gab auch Florian Geier und weiß ich was, also mit allen möglichen historischen Bezügen, Geusen oder so. Ja, also ich war auf Hanseaten und ich war der Kleinste in der Stube und ich war sofort der Stubenzwerg.
Unglaublich. Und ja. Das haben die Oberen auch zugelassen, dass man so bezeichnet werden durfte?
Das erst beim gescheiterter Fluchtversuch ist gescheitert, weil zufälligerweise ein Erzieher in einem für mich unvermuteten Moment aus einer unvermuteten Ecke auftauchte und mich da, ich rannte an, ich schrie und ich schlug hin und habe mir die Knie aufgeschlagen und so weiter. Also der hat dann dafür gesorgt, dass der Stubenzwerg nicht mehr praktisch, dass es unkameradschaftlich wäre, den Kleinsten und Schwächsten und so weiter. Ja. Und der hat dafür gesorgt und da hat sich dann noch einer gefunden, der dann mein Freund wurde und mein Freund geblieben ist, bis er vor 4 Jahren gestorben ist.
Mhm. Wahnsinn. Ja, ich habe den Film damals mit Tom Schilling gesehen, Napola heißt der.
Ein schlechter Film.
Ja, genau, das wollte ich Sie gerade fragen. Elite für den Führer heißt ja, glaube ich.
Ja, der Regisseur, komme jetzt ja nicht auf den Namen, der war bei mir und aufgrund auch meines Buches und er hat mir sein Drehbuch gezeigt und ich habe ihm gesagt, was alles nicht geht.
Ja.
Ja, das Schlimmste, was nicht geht, aber was er denn doch gemacht hat, ist, dass wenn in einem Speisesaal, in dem normalerweise es immer einen Essensholer gab, also einen jungen Mann, der Dienst hatte und Essensholer war, brachte das Essen. Bei ihm im Film waren es Mädchen, die das Essen brachten. Völliger Quatsch.
Ja, die durften ja gar nicht in die Schule.
War nicht zulässig, dass dann Mädchen bedienen. Und das Schlimmste war, dass wenn im Krieg ein Vater gestorben war, gefallen, wie es hieß, dass dann ein Priester kam und dem Jungen die Hand auf die Schulter legte. Also die Kirche hatte überhaupt nichts zu sorgen, wenn jemand einen Heldentod gestorben war.
Mhm.
Ja, also solche Sachen. Oder die Sache mit dem Eis, mit dem Tauchen unter einer Eisdecke durch und so. Und dass bereits mit scharfen Waffen geschossen wurde.
Es wurde wo der eine dann stirbt an der Handgranate, glaube ich, oder Selbstmord begeht, dass er die nicht wirft.
Und mit der Handgranate, wo er sich dann selbst opfert. Also das ist Quatsch, den hat er von mir aus der Ebene, wo im Westen nichts Neues, ja, von Remarque und so. Da hat er sich was abgeguckt und das rein in den Film. Also ich habe urheberrechtlich dafür gesorgt, dass mein Name als Fachberater aus dem Abspann gelöscht wurde.
Ja.
Das war mir nicht mehr.
Nee, wenn es dann so interpretiert wird, ist es natürlich schwierig, weil da sollte sich ja so ein historisches... Ja,
daneben war wichtig Boxtalente. Die hatten keine Turnhalle. Die machten Hochsprung im Freien auf einer Matte mit Kopfsteinpflasteranlauf und so. Also was auf einer Napola immer vorhanden war, waren natürlich Turnhalle, waren Tongeräte, dann ein Sportplatz und eine Laufbahn und eine Hindernisbahn. Das alles, was zur Ertüchtigung, körperlichen, sportlichen Ertüchtigung gehörte, musste vorhanden sein.
Das ist ja klar, weil das ist ja die Elite-Schule, das wäre ja Quatsch, wenn sowas wäre, jetzt wie wenn du ein Sportstudium machst und dann hätte die Uni keine Sportsachen.
Naja, so ungefähr. Ja.
Was mich noch interessiert, in dem Film ist es ja so, dass es einen Jungen gibt, der ist ja Bettnässer und der wird dann vor allem bloßgestellt und muss ja dann auf seine Matratze pinkeln und das sagt ja der Anführer der Gruppe, ob sowas wirklich so offensichtliches Mobbing, wie es heute heißt, ob das zulässig war.
Das war schon möglich, wenn also jemand Bettnässer war. Es war eben auch, wenn man neu auf die Napola kam, dann wurden einem dann im Schlafsaal waren dann die Betten frei von den jungen Mann, die in die andere Hundertschaft und damit in einen anderen Schlafsaal gegangen waren. Und wenn man jetzt auf ein Bett zugewiesen bekam, das ist mir passiert, wo auf der Matratze unten seltsame Ringe waren.
Mhm.
Ja, und ich wollte diese Matratze austauschen, dann wurde mir gesagt, warte, mach die Lagen drüber, wer weiß, ob du nicht auch ein Bettbisser bist und so, ja.
Mhm.
Und man hat dann den Befehl nicht befolgt, dass man das Laken drüber zog. Und wenn man versucht hat, heimlich mal nach oben zu kommen und so, dann wurde man beobachtet und dann kriegte man also Ausgangssperre oder weiß der Doppel was. Ne?
Mhm. Durften Sie als Jungen die Schule verlassen und mal in die Stadt fahren oder mal sich wirklich frei bewegen?
das war möglich, wenn es Ausgangszeiten gab. Und zwar in Potsdam gab es am Donnerstagnachmittag nach der sogenannten Arbeitsstunde, also nach dem Mittagessen, war erst eine Ruhestunde, dann war eine Arbeitsstunde, wo die Schularbeiten gemacht, also die Hausaufgaben gemacht wurden. Und dann konnte man, wenn man nicht aufgefallen war, in Potsdam war, wie auch im preußischen Heer, das Schlimmste, aufzufallen. Weil irgendwo etwa ein Knopf nicht richtig zu war oder wenn man nicht richtig gekämmt war oder wenn die Fingernägel schwarze Ränder hatten oder so, ja. Also das alles wurde geprüft und dann konnte man sich abmelden zum Ausgang.
Unglaublich, das kann man sich jetzt, also ich bin ja Lehrerin, überhaupt nicht vorstellen, dass sowas geprüft wird.
Das wird geprüft. Das war auch jeden Abend. Für die ganze Hundertschaft gab es einen riesigen Schlafsaal. Jeder hatte sein eigenes Handwaschbecken mit seiner Zahnbürste und seinen Lappen und so weiter. Und wenn man sich die Zähne geputzt hatte und alles sauber war, dann konnte man in die Tür gehen, die zum Schlafsaal führte. Und da stand ein Unterführer und dem musste man die Hände vorführen, mit der Bemerkung Zähne geputzt, ja, und die Hände erst mit den Fingern nach oben und dann machte er so eine Geste, da musste man die Hände umdrehen, dass man die Handflächen von innen sehen konnte und wenn alles in Ordnung war, dann gab er einen Wink und dann konnte man zu seinem Bett gehen.
Wahnsinn. Durften Sie persönlichen Besitz haben? Also ich glaube, in so kleinen Schränken ist es in dem Film gewesen. War das wirklich so, dass man da so kleine Schränke hatte, dass man da persönliche Gegenstände aufbewahren durfte?
Ja, jeder hatte, also jede normale Stube in Potsdam, es gab auch ein paar kleinere, in einer normalen Stube standen jeweils 2x6 Tische.
Mhm.
Und an jedem an jedem dieser Sechsergruppe war vorne einer, das war der Stubenälteste und dein Stellvertreter. Und die 10 anderen waren die jungen Mann in dieser Stube, die also aus einer niedrigeren Klasse kamen und die Klassen hießen bei uns Zug, erster Zug, zweiter Zug und so weiter.
Mhm.
Und man hatte dann seinen Schrank, seinen Spind. In dem Spind war eine bestimmte Spindordnung, wo die Kleidung war, wo die Unterwäsche war, wo Mützen waren, wo weiß ich was war. Dann hatte man im Tisch ein Schubfach, wo man Hefte und sowas reinlegen konnte. Und es gab ein Wandregal, da hatte jeder sein Fach. Im Wandregal, wo Schulbücher und was ich verstehen konnten. Und in dem Spind war auch ein Fach, wo man Privates hinlegen konnte.
Aber nicht allzu viel, wenn es nur ein Fach gegeben hat.
War nicht allzu viel, ne.
Wahnsinn. Und Kontakt zu den Eltern, durften die zu Besuch kommen oder durfte man selber auf Heimaturlaub in Anführungszeichen?
Es gab in der Regel, wenn man nicht aufgefallen war, immer, das ist mal wichtig gewesen, dann gab es in der Regel an jedem dritten Wochenende ein sogenanntes, eine Art Wochenendurlaub.
Mhm.
Ja, man durfte die Anstalt, also das hieß mal die Anstalt. Also, kurze Fassung immer die Anstalt. Man durfte die Anstalt am Sonnabend nach der Schulstunde verlassen, also ab 14, 15 Uhr und musste am Sonntag um 18 Uhr wieder da sein. Und wer es schaffte, in der Zeit nach Hause zu fahren und wieder zurückzukommen, der konnte am sogenannten Urlaubssonntag, so hieß das Ding, am Urlaubssonntag konnte dann von Sonnabendnachmittag fahren. Mein lieber Freund stammte aus Schlesien, aus der Gegend von Laubahn in Schlesien. Für den hätte es nicht geschafft mit der Fahrt hin und zurück.
Nee, das ist klar, weil da ist ja die Fahrt schon länger wie der Urlaub.
Und deswegen habe ich ihn mal, weil mir das, also irgendwie, ist ein paar Mal mit nach Tempel gekommen und Das war auch für ihn sehr, sehr schön, dass er auf die Art mal rauskam. So, also das war der Urlaubssonntag und der alle drei Wochenenden war Urlaubssonntag möglich, wenn nicht irgendwelche gerade großes Geländespiel war oder irgendeine andere wichtige Sache. Und Ferien waren im Prinzip wie auf den anderen Schulen auch die großen Ferien. Sommer, Herbstferien, Winterferien, über Weihnachten war frei und über Ostern und so. Mhm.
Ich habe gelesen, dass die auch als Gruppen immer ins Kino gegangen sind oder in diese sogenannten Wochenschauen.
Ja, der Kinobesuch war eine Sache auf Befehl, dann der ganze Zug oder manchmal sogar die Hundertschaft. So, ich erinnere mich, dass er zum Beispiel diesen Kriegsdurchhaltefilm Kolberg, ja, den haben wir in einer geschlossenen Vorführung in Potsdam gesehen.
Was hat es damals bei Ihnen ausgelöst als Junge?
Tja. Es war ja so, es war im Herbst 1944, gab es einen sogenannten Führererlass, Bildung des deutschen Volkssturms. Und in diesem Erlass hieß es, dass alle männlichen Reichsbürger zwischen 16 und 60.
Wahnsinn, ja.
Ja, sich im Volkssturm formieren mussten und alle Jugendlichen zwischen 14 und 16 durften sich mit Zustimmung der Eltern auch freiwillig zum Volkssturm melden. Und natürlich hat sich unser Zug, ja, der fünfte Zug dann, wir waren alle über 14 und wir haben uns alle freiwillig zum Volkssturm gemeldet. Kein Elternteil von uns hat dagegen Einspruch eingelegt. Und so waren wir dann im April 1945, am 4. Da gab es auch noch eine Sache, der Reichsjugendführer Axmann hatte dem Führer voraus zum Geburtstag den Geburtsjahrgang 1928. Wehrdienst freigegeben. Und ich wurde noch am 4. April 1945 für die Wehrmacht gemustert, bekam einen Wehrpass, den habe ich heute noch, mit dem Kinderbild der 14-Jährigen.
Unglaublich.
Und vielleicht war ich denn. Das Bild war noch der 14, aber ich war ja schon 15. Und es stand drin 1,60 Meter, 45 Kilo wog ich. Und ich wurde hinten als zeitlich untauglich zurückgestellt bis 31. Juli 1945. Diese zeitliche Rückstellung traf nicht nur mich, traf auch, sagen wir mal, vielleicht fast die Hälfte des Zuges, also unserer Klasse. Mein Freund Theo, der war tauglich. Und der sollte also er bekam schon einen Wehrpass, aber er wurde dann nicht mehr eingezogen, sondern alle blieben zusammen und wir wurden dann gemeinsam, der ganze Zug, als Volkssturm, weil wir alle freiwillige Volkssturmleute waren, wurden wir dann, als Potsdam bombardiert war und die Napola zum Teil zerbombt war, wurden wir nach Spandau geschickt und von Spandau aus dann in den Kampf um Berlin.
Unglaublich. Wollten Sie, oder war das Gefühl, dass man, also im Nachhinein eher Gruppenzwang, dass man dazugehören musste, wollte, oder dass man aus freiwilligen Stücken wirklich fürs Vaterland kämpfen wollte?
Das irgendwie wollte man natürlich, man war ja so erzogen,
klar, dass
man der Meinung war, der Krieg darf nicht verloren werden. Wir hatten ja Frau 1 und Frau 2 und was 1 und 2 ist, da musste noch eine Frau 3 folgen. Und irgendwo ein Gerücht, was mit atomar war, auch mal aufgetaucht. Also man hat gedacht, man muss nur so lange noch den Gefallenen, die Bolschewisten, ja, also die Rote Armee, so lange aufhalten, bis Frau 3 einsatzfähig wäre, dann käme die große Wende und dann würde der Endsieg doch noch erstreiten. Und insofern war jeder bereit, bis zum letzten noch
zu kämpfen, den
Feind aufzuhalten. Mhm. Ja, also dort wir waren eingesetzt als erstes bei Spandau, nordwestlich von Spandau, Stützpunkt Radeland hieß es. Es war so ein Forsthaus, Forstgebiet Radeland. Und dort waren Stellungen, sollten wir also die Einschließung Berlins verhindern, indem die Sowjetarmee, die ja über Oranienburg und Sachsenhausen, ja, KZ, so nach Westen und vom Süden von Potsdam her sollte sich der Ring schließen und das sollten wir verhindern. Das haben wir natürlich nicht geschafft.
Wo liegt Spandau ungefähr genau? Ist es direkt in Berlin oder ein bisschen außerhalb?
Spandau liegt im Nordwesten, am nordwestlichen Stadtrand.
Ah ja, okay, also Stadtrand quasi, dass man die auffällt, dass die nach Berlin reinkommen sollten.
Also in meinem Roman steht das genau, wie wir da hingekommen sind und so weiter, ja.
Ja, ich habe gelesen, dass Sie sehr schwer verwundet wurden in dem Einsatz oder in dem, ja.
Ja, das war, nach diesem Einsatz war es so, dass man versucht hat, nach dem Westen durchzukommen noch.
Mhm.
Und so bin ich dann erstmal in Spandau. Ich habe es noch geschafft, im Schutz eines schweren Kettenfahrzeugs, ein SPW-Schützenpanzerwagen, über die Charlottenbrücke nach Spandau in die Altstadt zu kommen. Und dann hat neben mir ein Flammenwerfer-SPW einen Volltreffer gekriegt, es explodiert. Ja. Und ich hatte das Glück, ich stand gerade vor einer Haustür und ich bin mit der Haustür durch den ganzen Gang auf den Hof geschleudert worden.
Wahnsinn.
War also einigermaßen, ich sag mal, blaue Flecke jede Menge und gut, da könnte ich noch, steht in meinem Roman, ich muss Ihnen jetzt nicht jedes Detail erzählen.
Yeah.
Und war dadurch von meinen Kameraden getrennt und war allein und bin von einem anderen, von einem Leutnant oder Feldwebel, weiß ich was, in deine Gruppe eingegliedert worden und sollte dann in Staaken mit einem Landrat zusammen schauen, ob seitlich hinter das war so ein Gebiet wie hier Schöneiche mit lauter Grundstücken mit ein Familien oder zwei Familienhäusern, aber Garten dahinter und so, ob alles frei ist, ob da schon Russen sind. Und da war in einer Gartenlaube, wie sich später zeigte, ein T-34. Sie das wissen, was das ist.
T-34? Helfen Sie mal schnell.
Panzer, ein sowjetischer Panzer, T-34.
Okay.
Das war, sagen wir mal, der kampfstärkste Panzer, den die Rote Armee hatte.
Also vergleichbar mit dem Tigerpanzer vielleicht von den Deutschen.
Fair, ja. Also ein solcher T-34 steht hier heute noch in Karlshorst neben dem im Museum, wo damals die Kapitulation unterschrieben wurde am 9. Mai. In Berlin-Karlshorst, da könnt ihr noch ein Original T-34 auf dem Sockel sehen. Gut, also der war von hinten in einer Laube gefahren und unter dem Dach war nur das Rohr und das Zielgerät zu sehen. Und der Lanzer, der bemerkte das und dass das Rohr sich senkte und schrie ganz laut, volle Deckung. Ich warf mich erschrocken auch hin und als ich kaum, dass ich auf dem Boden war, explodierte neben mir eine Panzergranate von diesem T-34. Ein Splitter ging an den Stahlhelm, Gott sei Dank hat der gehalten, aber ich war bewusstlos.
Mhm.
Und andere Splitter, einer ging durch meinen Oberarm und einer ging durch die Lunge, aber dicht am Herzen vorbei, aber eben in die Brust. Und ich war bewusstlos und kam wieder zu mir, als dann mich Frauen aus dem Haus in ihren Keller getragen hatten, weil der Lanzer war weg. Der war offenbar eben nur davongelaufen. Und die Frauen dachte ich, ja, Gottes Willen, was ist denn passiert und so. Und ich hatte damals, was auch war, wir wurden ja als Napola-Schüler, obwohl wir, wie gesagt, alle zur Volksstunde da waren, aber eben untauglich gemustert von unserem Anstaltsleiter. Das war ein SS-Oberführer. Ein SS-Oberführer hatte einen Rang zwischen einem Oberst und einem Generalleutnant vergleichbar der Wehrmacht.
Also sehr hochgestellt war, glaube ich, ein Oberführer.
Hochgestellter Mann, der hieß Kalibe, Otto Kalibe.
Mhm.
Der hatte uns der Waffen-SS unterstellt. Es gab vorher eigentlich einen Hinweis von dem Generalinspekteur der Napolaschen, den SS-Dingsbus Heißmeier, SS-Vizeinspekteur Heißmeier, dass wir evakuiert werden sollten nach Schleswig-Holstein, nach Plön. In Plön gab es auch eine Napola. Heute ist da von diesem Brillenfürsten da eine Schule drin.
Ja.
Und dahin sollten wir evakuiert werden, aber unser Herr Otto Kalibe hat diese Order ignoriert und hat uns der Waffen-SS zum Kampf um Berlin unterstellt und ist selber noch vor Einschließung der Hauptstadt mit seinem wichtigsten Eigentum nach dem Westen entkommen.
Unglaublich, das ist wieder typisch.
Nach dem Krieg von den Engländern kurz inhaftiert worden, dann aber wieder freigelassen worden und von der Bundesrepublik verbeamtet worden und war Lehrer in Soltau, Niedersachsen.
Unglaublich.
Ja.
Und das da kriegt man doch echt eine Wut, oder?
Dafür gesorgt, als man mich eigentlich hätte, damit beginnt mein Roman, ich will ja alles machen, die werden es eventuell doch nochmal reingucken, als man gesagt hat, ich hätte in der DDR nichts zu suchen, ich soll nach Westdeutschland gesagt, da wo der Herr, der Mann, der so und so viele Kameraden auf dem Gewissen hat, zu dem will ich nicht in das Land, ich will in der DDR bleiben.
Ja.
Ja, gut. Also,
das ist aber wieder typisch für solche Leute, die eben so ja, weit oben stehen, sag ich mal. Hitler selber war ja auch noch nie auf einem Schlachtfeld, außer im Ersten Weltkrieg. Aber
er war im Weltkrieg, aber er war immerhin ein Meldegänger, der eine persönliche Tapferkeit gezeigt hat und einen das EK1 bekommen hat, was er ja auch immer später vorgewiesen hat.
Mhm, aber im Zweiten Weltkrieg hat er ja weder, glaube ich, ein Konzentrationslager gesehen, noch irgendein Frontabschnitt.
Wenn man selber einen Krieg auslöst, geht man nicht an die Front, sondern man schickt andere.
Ja, klar, das ist immer so.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja einen SS-Tarnanzug anziehen müssen, der zwar natürlich viel zu groß war, an den Ärmeln hoch, an den Beinen unten hochgekrempelt, aber ich wusste, konnte den Frauen sagen, die haben mich mit meinem Schluck Apfelsaft eingeflößt und dadurch bin ich wieder zu mir gekommen und war alles voller Blut. Und habe dir dann gezeigt, dass in einem SS-Tarnanzug vorne an der Mittelleiste waren zwei Verbandspäckchen eingenäht. Das gehörte praktisch in die Uniform. Und mit diesen beiden Päckchen haben sie mich verbunden an den Arm und die Brust. Und haben gesagt, für dich ist der Krieg aus, bleib hier. Aber ich hatte Schlimmes erlebt von der Roten Armee. Also ich hatte massakrierte Kameraden gesehen, was schlimm war. Und ich wollte nicht dort bleiben und gefangen werden. Wollte unbedingt weg, weg, weg. Und das steht in meinem Roman. Also was da alles passiert ist.
Glauben Sie, dass die Russen auch Sie als so kleinen Jungen gefangen genommen hätten? Oder hätten die da Mitleid gehabt?
Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie es erleben. Es war natürlich anders, als ich befürchtet habe.
Ja, aber das weiß man ja vorher nicht.
Weil ich am Ende in einer Situation war, völlig erschöpft, durchblutete Verbände. Aber ich hatte ja in meinem Tarnanzug auch mein Wehrpass und eine Frau, die mich in einem Ort namens Pervesin, wo ich zusammengebrochen war, hatte die mich insofern gerettet, indem sie mir den SS-Tarnanzug auszog, darin meinen Wehrpass entdeckte, den behalten hat, aber den mitsamt Brotbeutel und Pistole in die Jauchegrube schmiss. Und als dann die Russen kamen, lag ich bei ihr auf einem Sofa im Trainingsanzug, den ich drunter hatte, unter dem Tarnanzug, und war mehr oder weniger bewusstlos noch. Mhm. Dann kamen die Russen und was dann passierte, das steht auch im Roman. Gut, ich sag's ihnen, die haben gesagt, du verschießt, du, ich so da, dabei und so, und mit Pistole im Anschlag. Und da ist die Frau dazwischen gegangen und hat den Wehrpass aufgeschlagen und hat gesagt, nix Soldat, hat denen den Wehrpass gezeigt. Und natürlich wussten die sowjetischen Soldaten, dass Soldaten ein Soldbuch hatten und keinen Wehrpass. Und sie kam zu mir und hat meine Trainingsjacke mir übers Gesicht gezogen, damit sie meinen durchbluteten Verband sehen konnten. Und ich hatte gedacht, ja, die macht jetzt mir das zu und jetzt kommen die und stellen mich ab.
Ja.
Aber machten nicht. Der Verband wurde zurückgezogen und die beiden Rotarmisten hatten ihre Waffen gesenkt und hatten gesagt, nur Detski, Moina kaputt, Hitler kaputt, du gehen da moin, Mama.
Oh ja.
Ja, das war meine Liebegebung. Ne?
Ja, die haben ja gesehen, wie klein sie war mit 1,60 Meter, das ist ja wirklich ein Kind.
Die haben gesehen, ein verletztes Kind, das kein Soldat war.
Ja, absolut.
Ja.
Wie ist es Ihrem Freund Theo ergangen? Haben Sie den noch mal gesehen oder haben Sie...
Nee, den habe ich später erst gesehen. Der ist mit anderen, hat der versucht, nach Westen durchzusickern, hat es nicht geschafft, ist gefangen genommen worden, ist dann aber wieder aus der Gefangenschaft in einer Gruppe von Leuten, die über eine Behelfsbrücke über die Spree sollten, ist ja am Ende einfach wie Zivilisten raus aus der Reihe. Mhm. Und er hat es geschafft, mit einem Kameraden aus der Klasse, bei dessen Eltern in Templin im Wedding, im Bezirk Wedding, praktisch Zuflucht zu finden, sich dort umzuziehen und in ein normales Zivil zu bekommen. Und er hat dann versucht, in seiner Heimat nach in der Lauban zu kommen, hat es geschafft, hat dann aber dort schon mitbekommen, dass die Polen, die ja ihr Ostgelände verloren und dafür das Schlesien und Pommern und so weiter bekam und Westpreußen, dass die Polen die alle aus dem Haus jagten. Und er musste mit seiner Schwester, die älter war als er, mussten fliehen und haben es geschafft, über die Neiße zu schwimmen. Und
Wahnsinn. Ja. Also aus der heutigen Sicht, sage ich mal, die Generation, die das nicht miterlebt hat, ist unvorstellbar, was man durchhalten konnte. Durch den Fluss zu schwimmen, das, was Sie jetzt gerade schildern, diese Verletzungen, dass man da in der Lage war, ja, das durchzustehen, das ist unglaublich.
Ja. Ja, so war das.
Welchen Ratschlag hätten Sie denn an die junge Generation mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung?
Nicht leichtgläubig zu sein. Die versuchen, die geschichtliche Entwicklung in jeder Entscheidungssituation der Gegenwart mit einzubringen, um sich nicht verführen zu lassen. Mhm. Notfalls nicht mit der Masse zu schreien, sondern ehrlich und kritisch und ja, sagt man mal, also ehrlich zu bleiben und friedlich zu bleiben. Also
ja.
Krieg ist sowas Entsetzliches, nein.
Ja, vor allem jetzt, wo der Ukraine-Krieg eben wieder ins Zentrum gerückt ist, ja, da ist der Krieg halt wieder so aktuell, dass es leider wieder ins Zentrum rückt.
Ich halte diesen Angriffskrieg für wirklich für verbrecherisch, weil eine falsche Grundhaltung ist. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es, wer der Herr Bandera war in Polen, in der Ukraine?
Nee.
Es gab zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs eine faschistische Bewegung in der Ukraine, die mit der SS zusammen an der Judenverfolgung und an der Judenermordung teilgenommen hat. Und zu diesen, zu dieser rechtsfaschistischen Truppe gehörte auch als Führender der Herr Bandera.
Mhm.
Und der Herr Bandera ist damals ist dann geflohen und ist in der Bundesrepublik von einem beauftragten Agenten erschossen worden und kriegte in der Bundesrepublik ein Grabmal.
Mhm.
Der ukrainische Botschafter, der Melnik, der letzte, der in der DDR war, in der Bundesrepublik jetzt war, der inzwischen ist ausgetauscht worden. Hier war es der vorige Botschafter, der ist an das Grabmal von Herrn Bandera und hat einen Strauß oder einen Kranz hingelegt für unseren Helden.
Mhm.
Ja, und das heißt also, es gab ja dort auch eine Waffeneinheit, die diesen rechten Kurs, diesen faschistischen Kurs verfolgt hat. Und das war jetzt der Vorwand für die russische Führung, also für Putin. Man sagt immer Putin, aber er wird ja wohl nicht ganz allein gewesen sein.
Ja.
Dass man gesagt hat, ein Land, in dem auch Bandera auch heute noch als Held gefeiert wird und wo es eine faschistische militärische Gruppierung gibt, das ist ein Naziland und das will mit der NATO in die NATO eintreten, um gegen Russland zu kämpfen.
Mhm.
Und deshalb müssen wir praktisch den Nazi-Staat der Ukraine vom Faschismus befreien. Und da kommt dieser großrussische Gedanke, es war doch alles mal russisch. Ne?
Ja, ja.
Im Zarenreich. Ja. Also praktisch die alten Verhältnisse wieder
herstellen.
Was auch mit Georgien wollten und so weiter.
Mhm.
Ja.
Ja, da steckt so viel dahinter, was man, glaube ich, gar nicht so alles mitbekommen hat oder weiß zumindest.
Ja, das ist es eben. Man muss sich über die Geschichte, wenn es geht, möglichst genau und möglichst in den Entwicklungslinien informieren, damit man weiß, warum heute was passiert.
Mhm. Wie ging es denn für Sie weiter nach dem Kriegsende, das Sie ja dann erlebt haben, Anfang Mai? Sind Sie dann wieder nach Hause zurückgekehrt?
Ich habe es mit viel Glück geschafft, nach Hause zu kommen und habe es auch geschafft, erst war ich, nachdem ich ausgeheilt war, einigermaßen, war ich dann Landarbeiter und durfte dann eben auch dort zur Schule gehen und mein Abitur machen auf diesem ehemaligen Joachimstalschen Gymnasium.
Mhm.
Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben und dann wollte ich studieren. Ich wollte Physiker werden, weil an meinem 16. Geburtstag war die Atombombe auf Nagasaki gefallen.
Mhm.
Und mich interessierte die Physik immer schon sehr. Und ich wollte Kernphysiker werden und wollte Physik studieren und kriegte eine Ablehnung vom Studium ohne Begründung.
Mhm.
Ein Lehrer, mein Physiklehrer, sagte, das ist doch mal albern, fahren Sie doch mal nach Berlin und fragen Sie doch mal. Und habe gefragt, dann wurde mir gesagt, ja, es gäbe eine Richtlinie von den Siegermächten, ja, von dem, Gott, wie hieß das damals? Also von der obersten Siegerbehörde, dass Schüler ehemaliger Adolf-Hitler-Schulen und nationalistischer Erziehungsverhalten auf Lebenszeit vom Studium ausgeschlossen seien.
Unglaublich.
Das hat man in der westlichen Deutschland-Teil überhaupt nicht berücksichtigt, im östlichen natürlich.
Mhm.
Also war ich abgelehnt. Und daraufhin hat man dann habe ich ein großes Glück durch meinen Bruder gehabt. Mein Bruder hat den Krieg überlebt. Es war nur auf einem Bein zurückgekommen, das andere war unterhalb des Knies weg.
Wahnsinn.
Eine amerikanische Handgranate. Und wir waren in einer Klasse und er ist von der Schule geschmissen worden, weil man ihn für mich hielt.
Mhm.
Ja, er war aber gar nicht auf der Napoler, sondern er war auf dem Jahrenzeichen auf dem humanistischen Gymnasium. Und er hat dann aber, haben beide aus Überzeugung, dass man was Neues machen muss, 1946 die Freie Deutsche Jugend, also eine Art Antifa-Haltung, in Templin gehabt. Und er ist dann von der Freien Deutschen Jugend, hieß sie damals, auf die Berliner Vorstudienanstalt geschickt worden, die späteren Arbeiter- und Bauernfakultäten, und hat auf die Art dort dann in Kurzausbildung sein Abitur schon 47 gemacht und ich erst 48. Und als ich abgelehnt war vom Studium, war er bereits Student der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität. Und als er hörte, was mit mir los war, hat er gesagt, pass mal auf, wir machen hier von der FDJ einen freiwilligen Arbeitseinsatz im Turmstall- und Walzwerk in Riesa und heben dort alte Schlacken aus einer Gießgrube, damit dort ein Niederschachtofen wieder in Betrieb genommen werden kann. Wenn du frei bekommst von der Tätigkeit, die du da jetzt machst, und machst damit, vielleicht hilft das. Und das hat geholfen. Sag's nur pauschal. Und ich habe zum Jahreswechsel 48, 49 dann plötzlich doch eine Zulassung zum Studium bekommen. Aber nicht zur Physik, sondern zur Pädagogik. Weil der ehemalige Nazi als Physiker gefährlicher ist, denn als Lehrer.
Ah ja.
Ja. Und habe dann angefangen, gleich Anfang Januar, habe aber keine Studienverlängerung bekommen, sondern musste in 6 Semestern mich zum sogenannten Mittelstufenlehrer ausbilden lassen. Habe dabei einen Fachwechsel gemacht von Mathematik auf Deutsch und habe dann mit Ausnahmegenehmigung mein Examen gemacht in den Fächern in Deutsch, also und Physik. Und habe meine Examensarbeit geschrieben, die als erste über Zuckmeier. Und zwar der Autor Zuckmeier, die Gegenwartsarbeiten von Zuckmeier unter Berücksichtigung seiner Zeitstücke und so.
Mhm.
Die erste Arbeit, und zwar bei einem Herrn Professor Dr. Kantorowitsch. Ich weiß nicht, ob der Ihnen der Name mal aufgetaucht ist.
Sagt mir jetzt nichts.
Kantorowitsch war ein Ost-West-Mann mit einem Verlag, der dann aber 57, 58 aus der DDR in die Bundesrepublik gewechselt ist und so weiter.
Okay.
Also ein Mann, der auch mit Hans Meyer, dem berühmten Professor, für Literaturprofessor, der aus Leipzig dann auch in den Westen gegangen ist. Naja, gut.
Hat Ihr Vater, also, ist Ihr Vater eingezogen worden damals?
Mein Vater ist 1938 zur sogenannten Mob-Übung, Mobilmachungsübung, eingezogen worden. Mein Vater ist Jahrgang 1898, noch im Ersten Weltkrieg. Und da er Friseur war, war er natürlich dann als Sanitäter eingesetzt, ist dann zur Mobilmachungsübung aus Versehen eben nicht als Sanitäter eingezogen worden, sondern zu einer Flakbatterie mit 80 mm Munition und hat sich dabei eine Herzkrankheit zugezogen und war dann wäre unfähig, also konnte nicht mehr in Wehrdienst gezogen werden. Herzasthma, ja, glaube ich, Herzasthma oder so, also durch völlig falsche Überanstrengung. Ja.
Unglaublich, vor allem aus Versehen, wie kann sowas passieren?
Tja, Gott. Amtsstuben waren in der Wehrmacht viel verbreiteter als vielleicht im zivilen Bereich, weiß man nicht.
Mhm. Was würden Sie denn sagen, was Ihr persönliches Wunder war in der damaligen Zeit? War das das Überleben von diesem Panzerschuss oder gab es da noch einen anderen Moment?
Wenn Sie so wollen, war mein Leben reich an glücklichen Überstehen von Lebensgefahr. Mhm. Und von dem Unfall 1938 bis zur Verwundung, bis hin zu einem Tieffliegerangriff, wo ich auf einem Laster oben lag und mich, als ich da Mündungsfeuer sah, mich fallen ließ auf Verwundete unten, aber oben schlug es ein, ich wäre tot gewesen. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Dingen, bis hin zu den russischen Soldaten, die mich erschossen hätten, wenn nicht die Frau mit dem Wehrpass und so weiter, ein Kind. Ja. Also es gab eine Kette solcher Dinge und auch nach 45. Naja, da könnte ich viel erzählen.
Sie sind wie eine Katze, Sie haben 7 Leben.
Naja, aber ich glaube, wir sollten bald zu irgendeinem Abschluss kommen.
Ja, mir lieb. Natürlich. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist wirklich sehr wertvoll für mich gewesen, das Gespräch.
Gut. Ich habe Sie im Internet gesehen. Natürlich bedauere ich, eine junge, schöne Frau nicht gegenüber gehabt zu haben. Aber ich glaube, es ist so, vielleicht das, was Sie vielleicht wissen wollten, konnte ich Ihnen sagen.
Absolut. Und, vielen, vielen Dank, und dass Sie sich die Zeit genommen haben eben, und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Ja, gut. Also, bis demnächst.
Ja, vielen lieben Dank. Dann noch einen schönen Tag und eine gute Woche.
Ja, Ihnen auch. Danke.
Tschüss. History Wissen. Heute geht es um die NAPULA. Die Nationalpolitische Erziehungsanstalten, amtlich auch NPEA oder auch NAPULA, waren Internatsschulen, die nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 als Gemeinschaftserziehungsstätten gegründet wurden. Der Besuch der Schulen führte zur Hochschulreife. Ähnlich wie auch bei den Adolf-Hitler-Schulen und den SS-Junker-Schulen handelte es sich um Elite-Schulen zur Heranbildung des nationalsozialistischen Führernachwuchses. Hauptaufgabe der NPEA war die Erziehung zu Nationalsozialisten, tüchtig an Leib und Seele für den Dienst an Volk und Staat. Die Schüler sollten die kommende Führungsschicht Deutschlands bilden. Eine ganz besondere Rolle spielten dabei die Leibesübungen, die zum Hauptfach avancierten. Bis zum Kriegsbeginn dienten die NAPULAs als stark politisch akzentuierte Eliteschulen im Rahmen des allgemeinbildenden höheren Schulwesens. Während des Krieges entwickelten sie sich zunehmend zu Nachwuchsschulen für SS und Wehrmacht. Organisatorisch waren sie von der allgemeinen Schulverwaltung getrennt. Die Schulen standen in der Tradition vormilitärischer Ausbildung. Die Schüler trugen Uniformen. Besonderen Wert wurde auf Sport gelegt. Frühsport vor dem Frühstück, Leichtathletik, Handball, Schwimmen, aber auch Boxen, Rudern, Geländesport im Wald mit Einführungen ins Karten- und Kompasslesen und militärische Tarnung. Klassen wurden als sogenannter Zug geführt. Oberstufenschüler erhielten einen Ehrendolch mit der Gravur »Mehr sein als scheinen«. 1933 wurden die ersten 3 nationalpolitischen Erziehungsanstalten in Plön, Kössling und Potsdam als staatliche Einrichtungen gegründet und dem Reichserziehungsminister Bernhard Rust unmittelbar unterstellt. Organisatorisch gehörten sie seit 1936 zum Inspektor der nationalpolitischen Erziehungsanstalten, das war SS-Obergruppenführer August Heißmeier. Somit unterstanden die NAPULAs dem unmittelbaren Einfluss der SS. Heißmeier drängte die Lehrerschaft zum aktiven Eintritt in die SS und plante etwa, dass die NPEA-Schüler und die Lehrerschaft SS-ähnliche Uniformen und Dienstgradbezeichnungen zu tragen hätten. So wäre aus einem SS-Hauptscharführer ein NPEA-Hauptscharführer geworden. 1941 gab es im Deutschen Reich 30 NAPULAs mit insgesamt 6000 Schülern. 2 NAPULAs gab es für Mädchen, die lagen auf besetztem Gebiet. Zum Kriegsende gab es etwa 43 NAPULAs, davon waren 3 speziell für Mädchen. Auch bei mir in der Nähe gab es eine NAPULA-Schule. Neubeuern ist heute ein internationales Internat und bietet zahlreichen Schülerinnen und Schülern einen Platz zum Lernen und auch Wohnen. Ausschlaggebend für die Aufnahme in eine NAPULA waren an allererster Stelle die rassischen, an zweiter Stelle charakterliche, körperliche und erst an letzter Stelle die intellektuelle Eignung. Ähnlich auch wie bei dem Ausleseverfahren der SS auf arischer Abstammung, Erbgesundheit und voller körperlicher Leistungsfähigkeit. Bei den in Frage kommenden Kindern wurde während der Aufnahmeprüfungen vor allem auf Eigenschaften wie Mut, Durchhaltevermögen, Tapferkeit und aber auch die Fähigkeit zur Einordnung, aber auch zur Übernahme von Führungsaufgaben geachtet. Die offizielle Bezeichnung der Schüler war Jungmann, im Plural die Jungmannen. Während der Ferien bestand Dienstpflicht bei den Organisationen der Hitlerjugend am heimatlichen Wohnort. Deshalb entsprach die generelle Ausgehuniform der Bekleidung dieser Jugendorganisation. Die Anstalt war in 8 Züge, entsprechend der Klasseneinteilung der Oberrealschule gegliedert. Interne Dienstgrade waren Jungmann, Gruppenführer und Zugführer. Je länger der Krieg dauerte, desto früher wurden die älteren Schüler zum Dienst bei der Wehrmacht und bei der Waffen-SS eingezogen. Ein großer Teil trat allerdings ohnehin freiwillig als Offiziersanwärter ein. Der straffe Anstaltsalltag in einem extrem hierarchischen System lässt den Kindern und Jugendlichen nur minimalen persönlichen Freiraum. Führen und gehorchen ist das oberste Gebot. Der Einzelne ist nichts. Die Gemeinschaft ist alles. Ich bin sehr dankbar, dass Hans Müncheberg mir seine Geschichte erzählt hat. Sie zeigt vor allem, wie sehr die Kinder und Jugendlichen in der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs indoktriniert und verheizt wurden. Die Jugend sollte sich damals Hitler opfern, am besten freiwillig. Der Propagandaapparat forderte unentwegt die Ideale des NS-Regimes für die Jugendlichen. Erziehung zur Volksgemeinschaft, Aufopferungsbereitschaft, Wehrhaftigkeit und Vorrang von körperlicher Ertüchtigung gegenüber geistiger Bildung. Besonders ist mir Hans Münchebergs Erzählung über den SS-Oberführer im Gedächtnis geblieben, der die Jungen aus der Napola im Stich gelassen hat, nur um seine eigene Haut zu retten. Dies zeigt noch viel mehr, dass die 14-, 15- und 16-Jährigen, die kurz vor Kriegsende noch an gefährlichen Frontabschnitten zum Einsatz kamen, verheizt und ausgebrannt wurden. Viele von ihnen erlebten das Kriegsende nicht. Hans Müncheberg hat später aus seinem Leben viel gemacht. Als ehemaliger Napola-Schüler ist ihm ein naturwissenschaftliches Studium verweigert worden. Zunächst hat er also Lehramt für Mathe und Physik studiert. Später war Hans Müncheberg als deutscher Fernsehdramaturg, Schriftsteller und Fernseh- und Drehbuchautor tätig. Wenn auch du dir seine Erzählung angehört hast, dann bist auch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Das Feuer kann also weiterbrennen. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Auch würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.